Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischhauer Geheimnisvolle Geschichte und ihr seht es schon, wer wieder neben mir sitzt, Wolfgang Stark, ihr habt ihn euch zurückgewünscht, er ist sage und schreibe ein viertes Mal gekommen, vielen Dank Wolfgang, herzlich willkommen, dass du da bist.
Ja gerne, ich freue mich immer, wenn ich ein bisschen zu dir kommen kann und bei dir ein bisschen reden darf.
Ja, genau. Und heute wollen wir nicht nur ein bisschen reden, sondern wir wollen auch ein bisschen interessant reden. Und zwar haben wir uns ein Thema gesucht, über das du sehr viel weißt, über das du wirklich sehr viel erzählen kannst, was auch mit den anderen Themen, die du sonst behandelst, wie der Freimaurerei, ja ganz eng verknüpft ist. Es geht um die Templer, die Tempelritter. Und die Sendung trägt einfach mal den Titel Die Templer, die geheime Geschichte des Ordens. Und ich bin mir ganz sicher, da wird vieles Interessantes und auch Neues für die Zuschauer kommen. Und vielleicht können wir ja ein bisschen mal mit der allgemein gefassten Frage so einsteigen. Wolfgang, wer waren überhaupt die Templer? Auch für jemanden, der vielleicht noch nicht so viel darüber weiß. Man hört das immer, aber wer genau waren jetzt die Templer und was haben die eigentlich gewollt und gemacht?
Ja, in der Geschichte und in der Literatur findet man Templer, die sind gegründet worden in Jerusalem 1118. Da waren dann 9 Ritter, die bei König Balduin den Zweiten angefragt haben, ob sie da Ritter spielen dürfen. Das halte ich so ein bisschen verwaschen. Denn die haben dann angeblich bei König Balduin II. Angefragt, ob sie da wohnen können und nannten sich dann die armen Ritter Christi vom Tempel Salomo, weil sie in der Nähe des ehemaligen salomonischen Tempels Unterkunft gefunden hatten. Ich denke mal, bei der Betrachtung der Tempelritter oder des Templerordens muss man viel früher anfangen. Denn es kann ja nicht sein, dass irgendwann mal 9 Ritter sich zusammengetan haben und haben gesagt, wir fahren jetzt mal eben nach Jerusalem und gründen da einen Orden. So einfach geht es ja nicht.
Also du hast die Theorie, dass es praktisch vor der offiziellen Gründung und auch wo die offizielle Geschichtsschreibung eigentlich ansetzt, ja, eben eine geheime Geschichte schon im Vorwege der Tempelritter gab, eine Vorgeschichte.
Ja, die ist nicht geheim, sonst wüsste man es ja nicht. Aber man kann in der Geschichte, in der Literatur sich etwas zusammensuchen, wie das überhaupt alles passiert ist. Und ich meine, man müsste bei Hugues de Payen anfangen. Das war der erste Großmeister der Templer. Hugues de Payen hat am ersten Kreuzzug teilgenommen. Der ging bis 1099, dann haben sie Jerusalem eingenommen und haben da ein fürchterliches Schlachtfest gefeiert. Nach den Berichten sind sie knietief im Blut gewartet. Sie haben also alles ermordet, was sich bewegte. Und konnten dann das Heilige Land erobern und hatten sich da festgesetzt. Nun ist Anfang 1100 Hugues de Payen wieder zurück nach Frankreich, in sein Heimatland, hat sich ein paar Jahre dort aufgehalten, hat geheiratet und ist dann als Pilger zurück nach Jerusalem. Er war da nicht alleine, da waren noch mehr mit. Und dann haben sie da irgendwelche Dinge gemacht. Das ist in der Literatur nicht so genau beschrieben, aber die hatten bestimmte Vorstellungen, was sie dort suchen in Jerusalem. Das war Anfang 1100. Nun betrachten wir die Situation in Frankreich. In Frankreich herrschte die dort junge kapetingische Monarchie. Die Kapetinger waren gegründet worden ein paar Jahrzehnte vorher. Und zu dieser Zeit herrschte König Ludwig VI. Als kapetingischer König über die Île-de-France. Die Île-de-France ist in Frankreich ein kleiner Bereich rund um Paris. Aber Ludwig VI. Strebte an, sein Reich aufzubauen, nach so wie die Karolinger das gemacht haben. Also er hatte schon einen Expansionsanspruch und hatte auch als König von Frankreich die umliegenden Grafschaften und Herzogtümer natürlich auch unter seiner Regierungsgewalt. Nur waren die Grafschaften und Herzogtümer Burgund, die Champagne, Flandern, die Normandie, Bretagne, Aquitanien, die waren ja wesentlich, wesentlich größer als sein Herrschaftsgebiet, die Île-de-France. Nur er hatte den Vorteil, in diesen Herzogtümern und Grafschaften gab es sehr große Diözesen. Die waren also sehr groß und er hatte das Recht, die Bischöfe dort zu investieren. Und die Investitur des Königs war auch Streitgespräch und war sein großer Vorteil. Das bedeutet, das waren Lehnsherren. Die Bischöfe waren Lehnsherren des Königs und er konnte sich sie einsetzen, weil das Lehen nicht vererbbar war. Und so hatte er natürlich sehr, sehr viel Einfluss auf die Herzogtümer und Grafschaften rund um die Île-de-France und hatte dann auch viele Neider durch seine Macht. Und weil die Investitur dann auch so unterschiedlich war in Deutschland und Frankreich, ist sie auch in Deutschland völlig anders betrachtet und geworden und ausgefallen als in Frankreich. Wir hatten da Heinrich den V. beispielsweise, der nach Canossa musste. Das hätte Frankreich nicht passieren können. Nun gab es in Burgund die Familie Mombard. Also aus der Familie Mombard stammt André Mombard. Das war der 5. Großmeister des Templerordens. Der hat also versucht, Einfluss zu nehmen auf den König und das Expansionsstreben des Königs zu unterbinden. Jetzt betrachten wir neben dieser politischen Angelegenheit mal die Zisterzienser. Denn die Zisterzienser als Orden haben eine ganz, ganz starke Verbindung zum Orden der Templer. Das ist so meistens auch nicht bekannt. Also es war 1075 hat Robert von Lomolesme ein Kloster gegründet, weil er war in Cluny. In Cluny waren die benediktinischen Regeln schon aufgeweicht und die Mönche haben sehr feudal gelebt. Und das war mit dem benediktinischen Selbstverständnis nicht mehr zu vereinbaren. Dann hat er ein Neukloster gegründet. Und dieses Neukloster war auch sehr erfolgreich. Die haben also sehr streng nach dem Grundsatz Ora et Labora gelebt. Später ist dann Stephen Harding dazu getroffen, der wurde dann Abt. Und die haben sich sehr, sehr gut entwickelt und wurden auch, sagen wir mal, reich und einflussreich. Aber sie hatten eine sehr strenge Disziplin und haben wissenschaftlich gearbeitet. Und Hugues de Payen hatte Kontakt zu Stephen Harding, dem Abt dieses Neuklosters. Und die haben möglicherweise irgendwelche Schriftrollen und Bücher oder Informationen miteinander ausgetauscht, geprüft. Der Rabbi Rashi hatte da auch sehr viel Einfluss, weil er hebräische Schriften übersetzen konnte, wo die beiden oder diese Mönchsorden viel mitarbeiten konnte. Nun war dieses Kloster sehr erfolgreich und 1112 taucht auf einmal eine Gruppe von Mönchen auf, die in dieses Kloster eintreten wollten. Und zwar war das Bernard von Clairvaux, der hieß damals noch Bernard von Fontaine, weil Seine Familie war, sein Vater war ein Fontaine, ein Ritter aus unterem Rang. Und seine Mutter war eine geborene Maumba. Maumba, also die Schwester des André Maumba, der dann auch Großmeister war. Jetzt kommt der Bernhard mit 30 Freunden oder Kameraden oder Begleitern in dieses Kloster und die wollen da Mönche werden. Die waren sehr intelligent und unter dieser Gruppe waren auch noch 4 Brüder von Bernhard und viele Verwandte. Es war irgendwo eine Familienangelegenheit und Stefan Harding, der Abt, hat das mit Sorge betrachtet. Er hat noch sehr schnell seine Carta Caritas gefestigt, also die Regeln für dieses Kloster, weil er merkte, hier passiert was. Das wird ein unfriendly overtake. Das war nachher auch wirklich so. Die haben also das Kloster einfach übernommen in situ. Das war in situ. Und die haben dann auch sehr schnell Karriere gemacht. Und dieses Kloster und die Regel bernardinisch geprägt.
Mich interessiert dabei, bevor du weiterfährst, weil mich interessieren ein paar Sachen. Du hattest gesagt, noch in der Anfangsphase des Klosters gab es einen Rabbi, der als Übersetzer tätig war, der da auch eine Rolle gespielt hat.
Also Rabbi Rashi war eine Persönlichkeit, die in dieser Zeit bekannt war. Der war sehr gebildet, lebte in Troyes und wurde auch sehr viel gefragt. Und merkwürdigerweise hat der Stephen Harding und seine Mönchsgruppe immer sehr viel Kontakt zu Rabbi Rashi. Und Hugues de Payens, merkwürdigerweise auch, der hat also beim ersten Kreuzzug wahrscheinlich in Jerusalem irgendwas gefunden, ist dann nach dem Kreuzzug nach Jerusalem zurück und ist zwischen Frankreich und Jerusalem hin und her gependelt und hatte eben diesen Kontakt zu diesen forschenden Brüdern in diesem Neukloster. Und dann kommt Bernhard von Fontaine mit 30 Kameraden in dieses Kloster und übernimmt das so.
Das ist ja unglaublich jetzt interessant, ne?
Muss man bedenken, Bernhard von Clairvaux war der Neffe von André Maumba. André Maumba hatte ja nun eine Bedeutung, war auch Großmeister. Und sein Neffe und noch 4 weitere Brüder von Bernhard, die waren dabei, haben also sehr schnell dieses Kloster übernommen. Und dann wurden in einem ganz, ganz kurzen Abstand ganz viele Klöster gegründet, eins nach dem anderen.
Also könnte man sagen, dort hat gegebenenfalls über Bernhard von Clairvaux, der noch Bernhard de Fontaine hieß, die Tempelritter Einfluss auf die neu gegründeten oder gerade entstandenen Zisterzienser genommen?
Da gab es ja noch keine Tempelritter. Da gab es ja noch keine Tempelritter. Da waren ja nur 9 Ritter, die einen Aufenthalt bekommen hatten auf dem Tempelberg. Die haben ja nur einen Aufenthalt, waren ja nur 9 Ritter. Die waren noch kein
tätig waren, okay.
Die waren noch gar nicht.
Aber es gab so eine Art Frühform der Templer.
Und gleichzeitig passiert in Frankreich plötzlich eine Gründung von ganz vielen Klöstern. Ein Kloster nach dem anderen im Abstand von 1-2 Jahren wurde gegründet und die wurden finanziert von der Familie Maumba. Und die Äbte dieser Klöster waren immer aus der Familie Maumba. Die waren alle miteinander verwandt. Und Hugues de Payens war auch verwandt mit Maumba. Die waren auch verwandt über seine Ehefrau. Und jetzt kreisen auf einmal ganz viele Klöster die Ile-de-France ein. Die Ile-de-France. Und dieses Kloster, dieses erste Kloster war ja Citeaux. Und von diesem Namen her stammen dann auch die Zisterzienser. Und dann wurde Clairvaux gegründet und Bernhard war der Abt von Clairvaux. Dieses Kloster war sehr, sehr erfolgreich und deshalb hieß er dann auch Bernhard von Clairvaux. Und Bernhard von Clairvaux hat den Papst beraten und den König. Der König von Frankreich war dann Ludwig der Siebte, weil der Vater Ludwig der Sechste war gestorben und eigentlich sollte Ludwig der Siebte Mönch werden, aber sein Bruder war auch gestorben und dann wurde er König. Der war noch sehr jung, er war 17 Jahre, hatte aber auch dieses Expansionsstreben und die Grafen und Herzöge rundherum um die Ile-de-France versuchten das einzudämmen und Einfluss auf den König zu gewinnen. Nun hatte der Abt von Saint-Denis in Paris sehr viel Einfluss auf den König, sehr, sehr viel. Und Bernhard von Clairvaux, als Abt von Clairvaux, viel Kontakt mit Suger von Saint-Denis und dann auch auf den König. Die konnten also auf den König einwirken und kreisten den mit vielen Zisterzienserklöstern eigentlich ein. Denn diese Klöster hatten eine große wirtschaftliche Macht, einen geistigen Einfluss. Und man muss bedenken, die Zisterzienser, die haben nicht missioniert, die haben auch nicht getauft. Die kamen aus ihren Klöstern gar nicht raus. Und Fremde oder Außenstehende kamen in diese Klöster gar nicht rein. Und die Klöster, Zisterzienserklöster, sind so aufgebaut, dass die auch sehr gut dazu dienen konnten, viele Menschen zu versorgen. Und ich werde da noch später drauf zurückkommen. Nun war also die Ile-de-France, das heißt Ludwig der Siebte, von Klöstern so ein bisschen eingekreist. Und man hat sich auch gegenseitig geholfen. Und das war so um 1112. Und dann komme ich auf Seeburger. Seeburger ist ein Fürstentum nördlich von Genua. Und Seeburger ist der einzige und erste Zisterzienserstaat der Welt. Das ist ein Fürstentum und Zisterzienserstaat. Und Eduard, der Fürst, Abt von Seeburger, hat 1118 neun Ritter zu Rittern, zu armen Rittern erklärt. Und das sind diese neun Ritter, die später in Jerusalem bei König Balduin II. Gefragt haben, ob sie da einen Sitz haben können. Merkwürdig. Richtig merkwürdig. Also der Fürstabt von Seeburger, Zisterzienser, Fürstentum, Zisterzienserstaat, macht diese neuen Menschen zu, erklärt sie zu den armen Rittern oder die armen Ritter Christi. Mehr nicht. Von da aus pilgern die eben nach Jerusalem und bitten den König Balduin um Quartier. Nun halten die sich da ein paar Jahre auf, kämpfen nicht, machen nichts, verteidigen auch keine Pilger. Was machen die denn da?
Ja, also nichts haben sie sicherlich nicht gemacht, ja. Die haben was gemacht.
Was machen sie denn da? Dann tauchen sie 1127 wieder in Seeburger auf. Da tauchen sie wieder in Seeburger auf. Und da wird dann ein Orden gegründet. Da wird ein Orden gegründet und Eduard, der Fürst ab von Seborga, schlägt die zu Rittern. Danach ist eine Versammlung in Troja, wo der Templerorden eigentlich gegründet wird. Und Bernhard von Clairvaux hat dazu auch viele geschrieben über die Templer und dann wurden sie zum Orden erklärt.
Das heißt, diese offizielle Geschichte, dass sie als während ihres Aufenthalts in Jerusalem sich gegründet haben, die ist damit eigentlich hinfällig.
Das stimmt nicht. Das stimmt nicht, denn sie sind vorher in Seborga gegründet worden. Dann haben sie die Anerkennung des Papstes bekommen in Troja und hießen dann die armen Ritter Christi vom Salomonischen Tempel in Jerusalem. Das hat eine ganz tiefe Bedeutung, der Salomonische Tempel. Das muss nicht unbedingt heißen, dass sie ihr Quartier hatten in der Nähe des Tempels, den König Salomo mal gebaut hat, sondern dass sie in der Lage waren, einen salomonischen Tempel zu bauen. Und die Freimaurer weltweit bauen einen salomonischen Tempel. Das ist ein geistiger Tempel. Das ist ein geistiger Tempel. Und das ist auch ganz wichtig, denn man beachte mal, wenn jetzt 1118 dieser Templerorden gegründet worden ist, in Seborga und in Jerusalem. Und 1127 in Troyes anerkannt worden ist und sie durften sich dann eben als Ritterorden bezeichnen und waren nur dem Papst untergeben, nur dem Papst. Das heißt, sie waren von aller weltlichen Macht frei. Nun haben wir dann auch 1118 noch die Angelegenheit mit dem Zisterzienserorden. Der wirkt in diese ganze Templergeschehen mit ein, denn Bernhard von Clairvaux hat den Templern in Troyes eine Regel gegeben, die nicht unbedingt soldatische Eigenschaften hatten, sondern eine Regel, die mönchische Grundlagen hatte. Und die Tempelritter, die waren also kämpfende Mönche. Und die Zisterziensermönche waren betende Ritter. Und das muss man mal betrachten. Und das wird auch heute noch so dargestellt, sogenannte Mönchsritter. Mönchsritter. Entweder kämpfende Mönche oder betende Ritter. Und so sollte das sein. Das war auch das Selbstverständnis von Bernhard von Clairvaux und der Hintergrund des Erfolges in dieser beiden Orden. Nun hat Bernhard von Clairvaux mal den Spruch geprägt, Leben ist schön, Siegen bringt Ruhm. Doch besser ist es, als Heiliger zu sterben. Der Soldat Christi tötet unbekümmert, noch sicherer stirbt er. Das ist ein
Statement erstmal.
Das ist ein Statement.
Das ist auch ein interessantes Bibelverständnis, was da spricht.
Der Soldat Christi tötet unbekümmert, noch sicherer stirbt er. Jetzt, wer sind denn die Soldaten Christi? Die Soldaten Christi sind sowohl die Tempelritter als auch die Zisterziensermönche. Das will man nicht wahr. Man will also,
ich glaube, das hören die auch heute nicht gerne.
Mönche geht gar nicht. Es gibt da eine Begebenheit im Zisterzienserkloster in Loccum. Also das Zisterzienserkloster in Loccum hat immer eine große Bedeutung gehabt. Das ist 1163 gegründet worden. 1163. Das funktioniert heute immer noch sehr gut. Und nun war da ein Mönch im Kloster Loccum, Berthold ist dieser Mensch, der wurde auch irgendwann mal Abt. Und 1190 hat der Papst die Slawenfeldzüge gleichgesetzt mit den Kreuzzügen ins Heilige Land. Das heißt, das Baltikum sollte christianisiert werden und die Kreuzzüge ins Baltikum waren Kreuzzüge wie Kreuzzüge ins Heilige Land. Nun wurde dieser Berthold, Mönch und Abt im Kloster Loccum, im Baltikum Bischof von Livland und hat dann auch so einige Heiden bekehrt zum Christentum. Und irgendwann hatten die keine Lust mehr und dann haben sie ihn verjagt. Und dann ist er geflüchtet und wieder zurück nach Niedersachsen und hat da missioniert und hat gesagt, jetzt müssen wir die da oben verprügeln. Dann hat er ein Heer zusammengetrommelt von 1000 Rittern. 1000 Ritter. Die sind dann von Loccum losgezogen nach Lübeck, haben da Schiffe gekauft. 1000 Ritter, muss man mal vorstellen.
Ja, vor allem da mit Zubehör. Ja, ne? Jeder Ritter hat ja auch noch Knechten, genau, was ihn begleitet. Also das ist...
Gewaltig, gewaltig. Also da ging das los, 1000 Ritter mit dem ganzen Tross über die Ostsee, die Düna aufwärts, das ist Livland. Und Holm hatten die dann eine Schlacht und Uxküll haben sie auch gekämpft. Und irgendwann haben sie dann über die Slawen, die sie angegriffen haben, gesiegt, haben die Flüchtenden verfolgt. Und dann wurde der Berthold vom Pferd gestochen in der Schlacht. Können wir uns heute schlecht vorstellen, dass ein Abt eines Klosters oder ein Bischof in einer Schlacht vom Pferd gestochen wird. War aber so. War aber so, er wurde dann auch heilig und das war ein ehrenvoller Tod. Und wenn man als Abt oder als Bischof in einer Schlacht vom Pferd gestochen wird, kann man auch heilig gesprochen werden. Rattenscharf. Rattenscharf. Und dann, also dieser Spruch, der Soldat Christi tötet unbekümmert, noch sicherer stirbt er, sowohl für Zisterziensermönche als auch für Tempelritter. Die Tempelritter haben immer viel gebetet, die hatten Kapläne, die waren also sehr fromm. Und die Zisterziensermönche, wenn irgendwo was los war an der Front, dann zogen die aus. Und so ein Zisterzienserkloster kann man durchaus auch als Kaserne benutzen. Ich kenne nun das Kloster Loccum sehr gut und will das mal beschreiben. Da ist also die Kirche, der Konvent, Kreuzgang und so weiter, Schlafräume, wo die Mönche lebten. Und es gibt da 4 Schmieden und eine Falkmühle und ein richtiges Vorratshaus. Da gab's so ungefähr 14 bis 18 Mönche, Professormönche.
Das ist ein bisschen viel für so wenig Mönche.
Nee, eigentlich nicht. Als Tilly mal durchs Kloster gezogen ist, hat er 28 Ochsen aus der Pökel geholt. 28 Ochsen für 14 Mönche.
Ja, ich meine, die Schmieden und so ist ein bisschen viel für die Zahl an Mönchen.
Ja, boah, nicht. Wenn die mal einen Knopflose hatten oder was, dann wurde neuer geschmiedet. Man brauchte das ja nicht, aber durchziehende Tempelritter, durchziehende Heere, die können natürlich ihr Material, ihre Waffen, ihre Ausrüstung, ihre Fahrzeuge reparieren. In den Walkmühlen, in der Walkmühle konnten sie ihre Kleidung reparieren. Und diese riesigen Vorräte an Lebensmitteln, da konnten sie sich erstmal eindecken und weiterziehen. Es gab auch...
Das heißt, das war eigentlich das Kloster Loccum, wenn man so will, eine Art Militärstützpunkt,
ja,
also der das, von Mönchen betrieben wurde.
Das eignete sich mehr als Kaserne oder als logistischer Standort der Tempelritter, als ein Ort der Kontemplation. Und die Zisterzienserkirche ist so gebaut, dass sie eigentlich ein Zweckgebäude ist und auch immer war und durch die Liturgie eigentlich eine andere Bedeutung bekam. Also die Liturgie war schon sehr wichtig, denn Bernhard von Clairvaux war Mystiker. Der war Mystiker. Und für die ganzen Untaten, die er in seinem Leben veranstaltet hat, da mussten dann viele Mönche auch Tag und Nacht beten, damit am nächsten Tag auch die Sonne wieder aufgeht. Ne? Und so haben die Leute, die Mönche da auch gelebt. Nur so eine Zisterzienserkirche früher, die war schon merkwürdig aufgebaut. In der Zisterzienserkirche gibt es den sogenannten geraden Chorabschluss. Sonst im Chor hat man eine Apsis. In dieser Rundung, in dieser Apsis, da sitzt der Bischof. Weil der Bischof die Kirche, das Kloster immer visitieren kann. Bei den Zisterziensern hatte der Bischof natürlich keinen Platz, weil keine Apsis da war. Da war ein gerader Chorabschluss. Und er konnte dann, der Bischof, wenn er das Kloster visitierte, am höchsten Altar Platz nehmen. Das war der Marienaltar. Nur der Marienaltar war hinter den Stallen. Die Stallen, das sind die Sitzbänke der Mönche. Die waren also sehr hoch und dahinter konnte der Bischof dann am Marienaltar sitzen. Das hat er sich lieber gespart und hat die Klöster auch nicht visitiert. Und irgendwann durfte er das auch nicht mehr, weil die Zisterzienser völlig frei waren vom Bischof. Durch die Templer. Die Templer waren ja auch nicht steuerpflichtig und die lebten ja für sich und die Zisterzienser auch.
Das heißt auch, die haben eigentlich schon architektonisch das so gebaut, dass sie die Macht des Bischofs eigentlich ausklammern.
Ja, die brauchten keinen Bischof. Der Bischof konnte sich das dann aussparen, bei den Zisterziensern irgendwas zu kontrollieren oder zu regeln. Und es war auch so, wenn die Templer durch Europa zogen. Dann haben die auch gesammelt, dann haben die Spenden gesammelt. Und da, wo die Templer Spenden gesammelt haben, da brauchte der Bischof die nächsten paar Jahre nicht mehr sammeln. Das konnte er sich sparen, da war nichts mehr. Es war auch so, wenn die Zisterzienser irgendwo in irgendeinem Gebiet ein Kloster gebaut hatten, dann gab es da viele arbeitende Mönche. Das waren die Bauern, die da früher mal Eigentum hatten. Die wurden dann zu Mönchen, die hatten eh nichts mehr. Die waren dann arbeitende Mönche, wurden allerdings auch gut versorgt. Und als arbeitender Mönch musste man dann irgendwann mal im Kloster auftauchen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Und die paar Professenmönche, die da waren, die waren auch nicht immer im Kloster, denn irgendwann waren die mal unterwegs oder haben andere Dinge gemacht. Das findet man in der Literatur nicht. Das findet man in der Literatur nicht direkt. Nicht direkt. Und es gibt aber Literatur, an die man öffentlich nicht rankommt, wo sowas dann auch drinsteht. Ich habe auch solche Dinge gelesen. Das muss aber nicht unbedingt jetzt in dieses Thema, so sehr zisterziensisch wollen wir nicht werden. Wir sind jetzt so 1118 in den Anfängen des Templertums und das Bestreben der karpetingischen Monarchie durch Ludwig den VI. Damals noch und später Ludwig den VII., der wurde also 1137 König, als sein Vater gestorben war. Nun hat um diese Zeit der Papst aufgerufen zum Kreuzzug. Aber weil der Papst selbst verhindert war, hat Bernhard von Clairvaux Reklame gemacht. Man wollte also nochmal einen Kreuzzug ins Heilige Land machen. Und da Städten zurückzugewinnen, die die Sarazenen inzwischen nach dem ersten Kreuzzug zurückerobert hatten. Nun hat man auch viele Menschen gesammelt und auch Fürsten, die teilnehmen wollten, aber nicht genug. Das dauerte sehr, sehr lange. Inzwischen hat dann Ludwig der Siebte die Macht übernommen und der war 17, der war 17 Jahre alt und wurde verheiratet mit Eleonore von Aquitanien. Und die Eleonore war 15. Und ihr Vater war gestorben und sie war sehr vermögend. Die war sehr vermögend. Und der König von Frankreich, Ludwig der Siebte, der hatte eben kein Geld. Der war arm. Und war angewiesen auf die Grafen und Herzöge rundherum um seine Ile-de-France. Die waren aber nicht so fürchterlich begeistert, weil sie auch den König immer so ein bisschen in Schach halten wollten. Das konnten sie durch diese vielen Zisterzienserklöster, die hatten Funktionen wie heute die Landeszentralbanken, die hatten schon sehr viel Einfluss, sehr viel Einfluss. Und da sagt die Eleonore von Aquitanien, okay, ich bezahle den Kreuzzug, denn die hatte das Geld. Ich stelle das Geld zur Verfügung und dann kann dieser gewaltige Kreuzzug in Marsch gesetzt werden. König Konrad von Deutschland, der hat sich dann auch noch beteiligt. Und dann wackelten die dann alle los und die Eleonore sagte, aber ich gehe mit. Ich gehe mit. Und 200 Frauen auch. Dann ist die also mit 200 Frauen auf diesen Kreuzzug gegangen. Dann sind sie ins Heilige Land, hatten manchmal ein bisschen Erfolg, meistens nicht. Der zweite Kreuzzug ist dann auch fehlgeschlagen. Da hat vieles nicht funktioniert und das Königspaar hat sich zerstritten. Da gab es also richtig Knatsch und dann wollten die beiden sich scheiden lassen. Dann haben sie das beim Papst beantragt. Der hat erstmal Frieden gestiftet, aber letzten Endes hat er die beiden geschieden. Aus der Ehe ist nur eine Tochter hervorgegangen und die Eleonore von Aquitanien, die Königin, er hat dann ein Verhältnis gehabt mit Heinrich dem Plantagenet und die haben dann geheiratet und Heinrich Plantagenet wurde dann König von England.
Ja, auch ein starkes Stück. Die ist ja erst mit dem König von Frankreich verheiratet und dann in zweiter Ehe mit dem König von England.
Ja, das war ihr Hobby. Sie hat Könige gesammelt. Ja. Der wurde also Heinrich der Zweite von England. Dann war sie also die Königin von Frankreich, dann von England. Und ihr großer Besitz, die hatte nun mit Aquitanien und noch anderen Ländereien einen riesigen Besitz, das ging alles jetzt im englischen Bereich, französisch-englisch, schon ein bisschen merkwürdig, da wie die Bretagne zu Großbritannien wurde. Jedenfalls waren die dann verheiratet, hatten auch viele Kinder und die berühmtesten Söhne von Eleonore von Aquitanien waren Richard Löwenherz und John Ohneland. Das waren, die beiden waren auch Könige. So hatte diese Frau also mit vier Königinnen zu tun. Mit zweien war sie verheiratet und zwei waren ihre Söhne. Und diese Frau ist auch sehr alt geworden und hat europäische Politik betrieben.
Was denkst du, was war ihre Motivation, als sie noch mit dem französischen König verheiratet war, den Kreuzzug zu finanzieren und mit ins Heilige Land zu ziehen? Das ist ja recht ungewöhnlich eigentlich.
Ja, es war so, der König war eigentlich langweilig. Der war nicht lebensfroh, die Eleonore war sehr lebensfroh und hatte auch ein Verhältnis zu ihrem Onkel, der auch nicht so fürchterlich viel älter war als sie.
Und also kein rein freundschaftliches Verhältnis.
Und der war dann auch König im Heiligen Land und hatte da Einfluss und den hat sie da auch getroffen. Sie hat da nicht schlecht gelebt auf diesem Kreuzzug und hatte auch viel Spaß. Und so einiges ist dabei sozusagen in die Hose gegangen und war überhaupt nicht erfolgreich. Und dieser Kreuzzug ist dann ja auch völlig gescheitert. Und Bernhard von Clairvaux war dann in Ansehen, in Misskredit geraten. Das war alles nicht mehr so toll, weil er ja nun gesagt hat, wenn Gott das will, dann wird das auch funktionieren.
Ist das dieser berühmte Kreuzfahrerausspruch, Deus vult, Gott will es? Na, das gab es schon im ersten Kreuz.
Ja, das war also bei der Schlachtung der Katharer, Gott will das so. Es war die Parole Emmanuel. Emmanuel heißt Gott mit uns. Und wenn Gott mit uns ist, wer sollte gegen uns sein? Wer sollte gegen uns sein? Es gibt Emmanuel auch in anderen Organisationen als Passwort. Zum Beispiel als Passwort Emmanuel, Gott mit uns. Da wird das aber nicht unbedingt bezogen auf Jesus Christus oder auf den Sohn von Maria, wo der Engel Gabriel gesagt hat, du wirst ein Kind kriegen, und dessen Namen sollst du Emmanuel heißen. Der hieß ja nicht Emmanuel. Es gibt aber andere Geschichten, und zwar ein Emmanuel als Sohn von Jesaja. Der hatte eine bestimmte prophetische Bedeutung, und in Mysterienbünden wird dieser Name sehr viel benutzt und ausgelegt. Da hat dieser Emmanuel auch noch einen Bruder. Der Bruder hieß Maher-Shalal Hashbaz. Und der hat auch eine Bedeutung. Und das kann man alles anwenden auf die Tempelritter. Denn die Tempelritter, die sind ja nicht ausgestorben. Letzten Endes wurde der Templerorden ja irgendwann mal aufgelöst. Das heißt, am Freitag, den 13. Oktober 1307, als die Templer nach ihren Verlusten aus dem Heiligen Land nach Frankreich zurück wollten, wurden sie festgenommen, verhaftet, in Kerker geschmissen, gefoltert. Das war also ein Unglückstag, daher stammt ja auch der Begriff Freitag der 13. Das ist also Freitag, der 13. Oktober 1307, als die Templer von Philipp IV. Festgesetzt wurden. Und der letzte Großmeister, Jacques de Molay, war dann im Kerker, wurde auch gefoltert, hat dann viele Dinge zugegeben, die ihm und dem Templerorden zur Last gelegt wurden. Zum Beispiel, dass man das Kreuz bespuckt hat oder dass man ein Baphomet verehrt hat. Das stimmte alles irgendwo, wurde aber begründet, wurde auch begründet, warum das so ist. Das war aber damals zwecklos. Das half den Templern nicht und Jacques de Molay auch nicht. Mit den Akten von Chénon ist das heute alles wieder geglättet worden. für Jacques de Molay ein bisschen spät.
Der wurde zwischenzeitlich verbrannt.
Er wurde dann verbrannt. Er wurde dann einfach verbrannt und hat dann auch noch einen Fluch auf den Papst und den König gelegt. Die beiden Flüche sind dann auch in Erfüllung gegangen, denn der Papst und der König starben noch im selben Jahr. Nun wurde Jacques de Molay am 18. März 1314 verbrannt. Damit war das dann zu Ende. Und man muss mal eins bedenken. König Philipp IV., der König von Frankreich, hat dann dafür gesorgt, dass die Templerflotte Frankreich verlassen konnte. Denn die Templer hatten auch sehr viele Schiffe, sehr viele.
Ich würde gerne noch mal kurz was einwerfen, bevor wir auf die Geschichte eingehen. Wer von euch Tarot begeistert ist, es gibt das Rider-Waite-Tarot, das ist so dieses bekannteste Tarot-Deck, und da gibt es die Karte der Tod. Und ich bin der Meinung, dass diese Karte auf diese etwas anspielt, auf diese Ereignisse. Da ist nämlich der Tod hoch zu Ross und da liegt eine Papst und eine Königskrone liegen da, also diesen Tod. Kleiner Seitenzweig, aber das, schaut euch das mal an, das könnte auch mit der Tempelrittergeschichte und Jacques de Molay zusammenhängen.
Ja, die Freimaurer haben da auch so ein Ritual, da passiert auch sowas. Die mögen das dann auch nicht. Jedenfalls ist dann die Flotte mit Tempelrittern aufgebrochen nach Schottland. Und da war dann als Großmeister François de Beaujeu. Das war Neffe von Jacques de Molay. Das war der neue Großmeister. Und als sie in Schottland an Land gegangen sind, ist er verstorben und wurde dann abgelöst von Graf de Mont, der dann Großmeister wurde. Naja, jedenfalls sind die dann irgendwann nach dem Tod von Jacques de Molay nach Schottland. Dann haben wir die Geschichte in Schottland mit Bannockburn. In Bannockburn hat es mal eine Schlacht gegeben. Da sind also 15.000 englische Ritter nach Schottland gezogen, um die Schotten mal wieder zu verprügeln, wie immer. Da hatten die schon Erfahrung und die Engländer haben die Schotten dann sehr oft verprügelt.
Das ist so die Zeit des schottischen Unabhängigkeitskampfes unter Robert the Bruce.
Ja, genau richtig. Unter Robert the Bruce. Und nun war da in Bannockburn, bahnte sich eine Schlacht an. Und zwar am 24. Juni 1314.
Das ist schon ein mal wieder beachtliches Datum, der 24. Juni.
24. Juni ist das Johannisfest der weltweiten Freimaurerei. Also weltweit feiert die Freimaurerei den 24. Juni.
Den Tag Johannes des Täufers.
Ja.
Oder gegebenenfalls, wie du es jetzt auch anführst, der Gedenktag der Schlacht von Bannockburn.
Ja, Bannockburn war eben super interessant. 15.000 englische Ritter ziehen nach Schottland und bei Bannockburn stehen 5.000 schottische Ritter. 5.000. Die haben so lange Spieße, igeln sich dann ein und die Engländer greifen an. Nun waren sie auch geschickt im Moor positioniert, wo die Engländer mit ihren schweren Pferden auch ihre Mühe hatten. Aber 15.000 gegen 5.000 ist eigentlich feige. Ne? Und jedenfalls haben die am 24. Juni 1314 sehr gut gekämpft und die Schotten, die 5000 Schotten, haben 15.000 Engländer vernichtend geschlagen. Vernichtend. Die Überlebenden, der Rest der englischen Truppe, die sind dann geflüchtet zurück nach England. Und Legenden berichten, dass während dieser Schlacht plötzlich Tempelritter aufgetaucht sind und den Schotten geholfen haben, und die Engländer in die Flucht geschlagen haben. Und das ist doch merkwürdig. Im März dieses Jahres wurde Jacques de Molay getötet. Die Templer gingen nach Schottland und im Juni beteiligen sie sich an einer Schlacht gegen die Engländer und gewinnen.
Vor allem interessanterweise, die Schlacht fand ja nicht einfach grundlos statt, sondern es gab einen schottischen Unabhängigkeitskampf. Also es scheint dann ja auch so zu sein, dass sich die Templer da auf Seite Schottlands politisch positioniert haben.
Ganz sicher. Ganz sicher die Geschichten um Robert the Bruce. Ich habe da mal mit einem englischen Großmeister drüber gesprochen, über den Erfolg der Schotten. Wir hatten dann auch schon ein bisschen Whisky getrunken. Und dann sagt er, stimmt alles nicht, stimmt alles nicht. Es gibt überhaupt keine Schotten. Die Männer haben wir alle getötet und die Frauen haben wir alle vergewaltigt. Es gibt überhaupt keine Schotten mehr, die sind alle nicht echt. Hat er dann einfach mal so gesagt. Es ist aber bemerkenswert, dieser 24. Juni, ich meine, der 24. Juni ist ganz eindeutig der Gedenktag für Johannes den Täufer. Und die Freimaurerlogen sind ja unter dem Patronat Johannes des Täufers. Aber andererseits, alle Freimaurerei endet in Rittergraden. Alle Freimaurerei endet in Rittergraden.
Ja, und vor allem, was auch so interessant ist, das, was sich wirklich historisch an Freimaurerei zurückverfolgen lässt, geht alles auf Schottland zurück. Also natürlich hat die Freimaurerei sicherlich auch darüber hinaus Wurzeln, aber was man noch wirklich fundiert greifen kann, geht immer Richtung Schottland.
Ja, weil es hat sich danach ja auch das Tempelrittertum sehr weit verbreitet durch in Schottland, England. Die waren an den Regierungen beteiligt und so weiter als Tempelritter 1314. Nachdem der Templerorden eigentlich schon aufgelöst war. Und da haben die noch richtig existiert in der Geschichte bis 1560. 1560 war es eigentlich vorbei mit den Tempelrittern. Das war aber vorher schon. Das hängt mit der Reformation zusammen. Die Reformation hat in England Zeit verzogen, also ein bisschen später begonnen, als in Deutschland, aber sie hatte auch begonnen und es wurden keine aufwendigen Kirchen und Kathedralen und so weiter gebaut. Und damit hatten die Bauhütten auch kaum noch Aufträge und Einfluss. Das wurde alles weniger. Die Templer hatten auch wenig Einfluss und die haben sich zusammengetan und hatten auch einigermaßen gleiche Interessen. Nur die Templer haben also die Verschwiegenheit der Bauhüttentraditionen benutzt, um damit einzufließen. Und wie gesagt, es gibt keine Freimaurerei, die nicht Tempelritter gerade hat. Also Tempelritter und Freimaurer sind ganz, ganz intensiv miteinander verbunden. Es gibt also Templerorganisation oder Templerorden, die sagen, was hat die Freimaurerei mit den Templern zu tun? Die Freimaurer sind einfach blöd und die haben keine Ahnung. Und die Templer entstammen nicht den Freimaurern und die Freimaurer entstammen auch nicht den Templern. Wie das richtig zusammenhängt, ist letzten Endes nicht beweisbar in letzter Konsequenz. Nur eins steht fest, die Freimaurerei hat eine Geisteshaltung, die auch augustinisch geprägt sein könnte, so wie Bernhard von Clairvaux.
Ja, vor allem, man sagt ja den Tempelrittern nach, sie hatten eine eigene, vom strengen Katholizismus gegebenenfalls abweichende esoterische Lehre und die Freimaurerei hat das eben auch. Und daher sind ja gewisse Verbindungen erkennbar.
Ja, man muss bedenken, die Zisterzienser, als Bernhard von Clairvaux in Citeaux dieses neue Kloster übernommen hat, Da hatte Stephen Harding schon mit seiner Caritas die Regeln des Klosters abgesichert, weil er wusste, da passiert was. Also mit Bernhard von Fontaine damals noch, da wird was passieren und das sichere ich jetzt ab. Das hatte Bernhard auch erstmal übernommen, aber diese, sagen wir mal, reformbenediktinische Regel wurde dann irgendwie durchhöhlt, durchlöchert und so weiter. Und es entstand da eine typisch bernhardinische Frömmigkeit. Typisch bernhardinisch. Und es ist so, wenn Stephan Harding die Charta Caritas oder die reformbenediktinischen Regeln nicht festgelegt hätte, dann hätte Bernhard von Clairvaux eine augustinische Regel gemacht. Also Bernhard von Clairvaux war vom Augustin fasziniert und dachte und fühlte augustinisch. Nun konnte er da aber nicht mehr viel ändern, aber aufweichen. Er konnte das aufweichen und so ist der Zisterzienserorden, also nachhaltig bernhardinisch geprägt worden. Und der Templerorden auch. Das heißt, die Regeln des Templerordens eignen sich eigentlich nicht für eine kämpfende Truppe. Eigentlich überhaupt nicht. Es ist viel zu mönchisch. Aber man muss auch bedenken, die Templer hatten in Europa eine Funktion, die sich mehr auf Geldschiebereien konzentrierte, auf Handel und so weiter. Der Templerorden hatte überhaupt keine karitativen Ambitionen. Überhaupt.
Es heißt doch auch, die Templer waren die ersten Banker Europas.
Waren die auch.
Wie kam es dazu? Und welche Machtfülle hatten sie dadurch angehäuft?
Es ist ja so, die Templer wollten eigentlich die Pilger beschützen, die von den Sarazenen angegriffen wurden. Also sind unglaublich viele Menschen aus Europa ins Heilige Land gepilgert. Die wurden von der dort ansässigen Bevölkerung dann überfallen. Die wurden dann entweder ausgeraubt oder auch sie wurden auf dem Sklavenmarkt verkauft. War ja auch nicht schlecht. Also viele, viele Pilger wurden ihres Hab und Gutes beraubt und anschließend auf dem Sklavenmarkt verkauft. Und die Templer, als die sich etabliert hatten, haben gesagt, wir beschützen die Pilger.
So ein edler Zweck, so erstmal.
Vordergründig ja.
Ja, ja.
Vordergründig ja. Das hat sich aber dann so entwickelt, dass die Templer auch über Schiffe verfügten und so weiter. Und dann Genua, Venedig und so weiter, konntest du dann eine Schiffsreise buchen und ins Heilige Land. Also das war ganz frühe TUI, der Templerorden. Die haben also die Pilger transportiert mit ihren Schiffen von ihren Komtureien, von einer Komturei zur anderen. Und die Pilger konnten sicher ins Heilige Land gelangen. Das war natürlich nicht kostenlos. Und die Gelder, die die Pilger mitnehmen konnten oder wollten, die mussten sie nicht bei sich tragen, sondern die wurden dann über Scheine und Verbürgungen und so weiter von Komturei zu Komturei transferiert. Das bedeutet, du bezahlst irgendwo in Frankreich in einer Komturei, bezahlst du dein Geld ein und holst das dann in Jerusalem in der Komturei wieder ab. So haben die schon ihr Bankensystem gegründet und konnten mit ihren bewaffneten Truppen natürlich auch Güter, Material und so weiter transportieren und auch Gelder. Und so hatten sie Handel über ganz Europa. Und wenn man beispielsweise sich mal Ostfriesland anguckt auf alten Karten, wie viele Zisterzienserklöster es in Ostfriesland mal gegeben hat. Unmengen, Unmengen an Zisterzienserklöstern. Das ist interessant, das mal zu erforschen. Warum gab es so viele Zisterzienserklöster in Ostfriesland? Das hat was mit dem Seeweg zu tun. Die haben alle vom Arabien, aus dem Heiligen Land und so weiter per Schiff Waren nach Europa gebracht. Dann haben sie das angelandet in Norddeutschland und von da aus auf dem Landweg durch Deutschland. Von Kloster zu Kloster, von Komturei zu Komturei. Denn die Zisterzienserklöster waren nach meiner Überzeugung alles andere als Orte der Kontemplation. Alles andere. Bloß nicht Kontemplation. Natürlich auch. Auch. Aber in der Hauptsache nicht. Aber damit eck ich natürlich an bei Leuten, die das anders sehen wollen. Die das anders sehen wollen. Aber man kann so etwas auch beweisen. Die wirkliche Funktion, die eigentliche Funktion der Zisterzienserklöster, was die mit den Templern zu tun haben. Und es gibt heute noch Templerorganisationen, Tausende auf der Welt, Tausende. Warum? Was fasziniert die Menschen so an den Templern? Dass sie so gut schlachten konnten oder warum? Denn der Templer, der Tempelritter, wenn der ins Heilige Land zog, der musste so viele Feinde erschlagen, bis er selbst erschlagen wurde. Und wer Tempelritter wurde, der wusste, er wird lebend nicht nach Hause kommen. Er wird da sterben. Das waren die frühen Dschihad-Krieger. Die waren so ausgebildet. Die waren so ausgebildet, die konnten kämpfen, die haben geschlachtet, unglaublich, und wussten aber, dass sie leben nicht wieder zurückkommen. Aber damit waren ihnen dann auch alle Sünden vergeben und sie konnten dann in den Himmel kommen. Dieses Zeitalter war nun anders geprägt. Das war die Überzeugung und so haben sie gelebt. Wie Bernhard von Clairvaux ihr sagt, der Soldat Christi tötet unbekümmert, noch sicherer stirbt er. Der Soldat Christi. Wir haben eine ganz andere Vorstellung von Jesus Christus in seiner Barmherzigkeit und Gnade. Der würde niemanden töten. Niemanden. Aber damals war das so, also für Jesus Christus, töten und sterben, das war gut. Und damit waren deine Sünden vergeben. Das war nun mal die Auffassung der Menschen durch den Einfluss der Kirche.
Mich würden noch ein paar Sachen interessieren. Zum einen, was hat es mit dem Baphomet auf sich? Was hat es mit der inneren Lehre, der esoterischen Lehre der Templer auf sich? Womit haben die sich im Verborgenen geistig befasst? Und warum hat das irgendwann der katholischen Kirche nicht mehr gefallen?
Die katholische Kirche hat in den Templern eigentlich einen Feind gesehen, weil die Templer haben zu viel erzählt. Die haben zu viel erzählt, genau wie die Freimaurerei. Also der Vatikan war der Freimaurerei nie besonders gesonnen, weil die Freimaurerei mehr erzählt, als dem Vatikan recht ist. Die Templer haben mehr verlauten lassen oder erzählt, als dem Papst recht war. Der Papst verfügt über gewaltige Geheimnisse, was es da gibt. Und beim Baphomet ist es so, der Baphomet ist nach bestimmten Darstellungen also eine Art Weltseele, eigentlich nicht, aber so eine Art Weltseele. Das heißt, er ist in der Natur, mit der Natur, durch die Natur, der Beherrscher der Natur, aber er kann sie nicht verlassen. ist das Prinzip, der Baphomet ist das Prinzip, das hinter der Natur steht.
Das ist ja ähnlich wie der König Salomo eigentlich.
Ja, ja. Es ist ja, also in der Natur, mit der Natur, durch die Natur, über die Natur, Herr der Natur, Weltseele, aber eben Natur, das Prinzip, was dahinter steht. Und der Baphomet wird dargestellt, entweder als Kopf oder als Oberkörper. Also Oberkörper mit Armen und Händen. Es gibt da keinen Unterkörper. Der Baphomet hat keinen Unterkörper, weil der Unterkörper in die Erde reingewachsen ist. Da guckt also nur der Oberkörper raus. Und dann gibt es den Sefer Yasohar, also das ist ein kabbalistisches Buch der Juden, der Sohar, der ist sehr berühmt. Und im Sohar ist etwas dargestellt. Und zwar geht es um 4 hebräische Buchstaben. Und im Sohar steht, und das Haupt, also der Kopf, ist das Jota. Und die beiden Hes, das sind hebräische Buchstaben, das sind die beiden Arme mit den Händen und den 5 Fingern. Und das V oder das Waff, das ist der Rumpf.
Das ist der Rumpf. Beine, ne?
Ist schon merkwürdig, ne? Da wird also ein Rumpf beschrieben mit 2 Armen und Händen und Fingern und mit Kopf. Mit J-E-W-F-E. Wir sagen dazu Jehova. Also Jehova gleich Baphomet.
Meinst du, die Tempelritter könnten Kontakte gehabt haben zu frühen kabbalistischen jüdischen Gruppen?
Ganz sicher. Ganz sicher. Und das ist eben, was ich angeführt habe mit Hugues de Payens. Der hat also in Jerusalem wahrscheinlich Schriften gefunden. Viele interessante Schriften. Im ersten Kreuzzug. Und dann ist er nach dem Kreuzzug ja zurück nach Frankreich und als Pilger wieder zurück nach Jerusalem und hat da jahrelang gewühlt und gesammelt und geforscht. Was er genau gemacht hat, ist nicht schriftlich festgehalten oder es wird verborgen. Es wird nicht veröffentlicht, was er da gemacht hat. Jedenfalls sind Schriften nach Molesme gelandet, gekommen, wo dieses neue Kloster gegründet war mit Stephen Harding, was nachher Zisterzienser genannt wurde. In diesem Kloster landeten die Schriften, wurden dann übersetzt, ausgewertet, geklärt, weil aber vieles nicht verstanden wurde, wurde immer dieser berühmte Rabbi Rashi hinzugezogen. Der gehörte auch mit zu diesem Kreis, hat dann natürlich auch wieder erfahren, was diese Gruppe von Mönchen und Wissenschaftlern überhaupt rausgekriegt haben mit diesen Schriften. Und das begründete auch die Macht der Templer. Wenn man jetzt bedenkt, die Templer sind gegründet worden 1118 in Seborga und dann in Jerusalem und anerkannt worden als Orden in Troyes 1127 und in Seborga. Denn in Seborga hat der Fürst Abt Eduard den Hugues Payens zum Ritter geweiht und Bernard von Clairvaux hat ihn zum großen Meister dieses neuen Ordens gemacht, der in Troyes vom Papst genehmigt worden ist. So wurde er dann der erste Großmeister. Aber angefangen hatte er ja schon viele, viele Jahre vorher. Da passierte ja schon was. Da sind ja auch andere Ritterorden schon gegründet worden. Es ist auch der Orden vom Heiligen Bernhard gegründet worden in Seborga. Diese ganzen Orden, die gibt es ja auch noch. Und der Malteserorden, der ist da entstanden. Das ist fantastisch. Es hat mal das Ministerium von Seborga eine Schrift rausgegeben, wo das alles beschrieben war. Das konnte man im Internet, also man konnte es googeln. Das geht heute nicht mehr so einfach. Es ist nicht verloren gegangen. Aber diese Zusammenfassung gibt es nicht mehr. Seeborga veröffentlicht das nicht mehr. Aber die einzelnen Akten, wenn man es einmal weiß, findet man die einzelnen Akten alle wieder. Und das ist spannend. Das ist wirklich spannend, dieses Fürstentum. Das heißt, Seeborga existiert ja heute noch als Fürstentum und als Zisterzienserstaat. Heute noch. Das ist also mal gegründet worden, Ende 900, und hat sich durch die Jahrhunderte erhalten als Fürstentum. Das gehört zu Italien. Und Seeborga hat heute 275 Einwohner. Ist nicht so fürchterlich riesig. Das ist nur ein Dorf. Das ist nur ein Dorf. Die machen natürlich viel, viel Schau. Da ist richtig was los. Die sind also voll italienisch verwaltet. Aber irgendwo sind sie im Fürstentum. Und seit ein paar Jahren ist da eine Fürstin. Und das ist eine Deutsche. Das ist eine Deutsche. Die kommt also aus Deutschland. Die ist da jetzt Fürstin. Und die Fürsten werden da gewählt heute. Aber es ist immer noch Fürstentum. Und der damalige Fürst Abt hatte eben diese Macht zur Entscheidung. Denn der Fürst Abt, das war also ein Monasterium. Früher hieß das Castrum Sepulcri, also die Burg des Grabes oder die Grabesburg. Und der Fürst Abt, der war sowohl geistlicher Herrscher als auch weltlicher Herrscher. So hatten wir das in Loccum auch. Der Abt war immer Fürstabt und hatte die Gerichtsbarkeit über die Umgebung des Klosters. Das bedeutet, wenn da in der Umgebung was passierte, dann hat er auch Todesurteile ausgesprochen und vollstreckt als Abt.
Mich interessiert noch was, noch zwei Themen, die müssen wir unbedingt heute ansprechen. Du hattest ja vorhin die Rolle von Eleonore von Aquitanien erwähnt. Und jetzt weiß ich, dass im Kontext ihrer Tätigkeit auch als Mäzenin, ja, sie hat ja nicht nur den Kreuzzug finanziert, sondern sie hat auch die Troubadoure und die Dichter und Minnesänger gefördert. Und da gibt es ja dann die Geschichten rund um den Gral. Welche Rolle spielen die Troubadoure, die ganze Gralsmystik? Was hat das mit diesen Orden und den Templern zu tun und Südfrankreich? Das scheint ja alles irgendwie so zusammenzuhängen. Und dann gibt es noch die Katharer und das spielt alles da rein. Kannst du was zu diesem Themenkomplex sagen?
Ja, die Eleonore war fasziniert von diesen Geschichten und hat also alle Troubadoure und diese Geschichtenmacher und Erzähler sehr stark gefördert. Und als sie dann verstorben war oder als sie schon sehr alt war, hat ihre Tochter Marie von der Champagne das weitergeführt. Und wir können einfach mal davon ausgehen, dass diese Dichtung, diese Ritterdichtung und die Heroisierung der Ritter und des Rittertums alles da ihren Ursprung hatte. Wie das im Einzelnen mit König Artus und mit dem Gral und so weiter zusammenhängt, das schaffe ich nicht. Das kann ich nicht denken, das kriege ich nicht hin. Aber einen Ursprung hat das da auf jeden Fall. Und alle Mythen haben irgendwo auch eine Berechtigung und eine Wichtigkeit, überhaupt der Mythos. Ein Mythos kann man mal sagen, Mythos ist das, was nie war, aber immer ist. Das ist eigentlich immer. Man muss nur bereit sein, das in dieser Richtung, in dieser Geisteshaltung aufzuarbeiten. Und dann bekommt man den wirklich allertiefsten Sinn dieser Geschichten. Was ist denn dahinter? was passiert denn in Mysteriengesellschaften bei Initiationen? Es gibt also Initiationen, die ich auch kenne, wo der Kandidat irgendwie dann in so einen Saal reingeführt wird, und aber versagt und dann auch bestraft wird. Und ähnlich so wie Parsifal, als er Amfortas begegnet und hätte ihn fragen können, woran leidest du, und hätte sie ihn erlösen können. Er hat versagt. Amfortas hat versagt. Parsifal hat versagt. So wird jeder versagen. So hat in der Bibel Adam versagt im Paradies und ist dann gefallen. So hat Jesus versagt und konnte die Menschheit nicht retten. Weil irgendwo gibt es im System den Fehler, der von dem Menschen nicht beachtet wird. Wo der Mensch eigentlich was machen sollte, es aber nicht tut. So wie du mir erzählt hast mit Pinocchio, der sollte eigentlich was machen, tut es aber nicht. Und so wird es immer wieder beschrieben. Adam sollte was machen, hat es nicht getan. Jesus sollte was machen, konnte es auch aus bestimmten Gründen nicht machen, weil es immer genug Steine gibt, die einem oder diesem Protagonisten vor die Füße geschmissen werden und er kann keine Treppe draus bauen. Manchmal ja, manchmal nicht. Schlauer ist man hinterher immer. So hat man das auch gehabt mit dem Templerorden. Ich verstehe dann auch die Situation Philipp IV. Die Templer haben nun im Heiligen Land ein Land nach dem anderen verloren, eine Burg nach der anderen verloren. Dann sind sie nach Rhodos, Zypern, nachher nach Malta. Und dann wollten sie nach Frankreich und Templerstaat gründen in Südfrankreich. Und man muss mal bedenken, da ist der König von Frankreich und vor der Tür ist ein riesiges Heer von hoch ausgebildeten Killersoldaten. Und wenn ich die in meinem Land habe, die können sich gar nicht benehmen. Die können sich nur so benehmen, wie sie ausgebildet worden sind. Das ist jetzt schwierig, die zurückzubekommen ins Heimatland. Wir hatten die Situation der Fremdenlegion nach dem Zweiten Weltkrieg. Die mussten zurück ins Mutterland. Dann wurden die über den Alpen nachts als Fallschirmspringer abgesetzt und haben es nicht überlebt. Also viele Fremdenlegionäre haben den Rückzug ins Mutterland nicht überlebt. Die Leute kann man nicht gebrauchen, solche Krieger. Die kannst du im Land nicht gebrauchen. Nach Vietnam kamen die Soldaten zu einem ganz, ganz großen Teil in Psychiatrien. Die sind dann kaputt. Die sind dann kaputt. Das sind Kampfmaschinen. Und so waren die Tempelritter auch Kampfmaschinen. Die durften nicht ins Mutterland. Und was da noch war, das wurde umgebracht. Oder wie Philipp IV. Das dann gemacht hat, auf Schiffen weg nach Schottland. Hauptsache weg, aber nicht ins Mutterland. Das geht nicht gut. Und damit war dann die Templerei auch, sagen wir mal, in der Öffentlichkeit verschwunden. In der Öffentlichkeit. Und wir reden ja immer so von Jacques de Molay, war der letzte bekannte Großmeister.
Ja, der letzte Bekannte.
Der letzte Bekannte. Und es gibt aber eine Liste von Großmeistern bis heute. Bis heute gibt es immer einen Großmeister der damaligen Tempelritter. Den gibt es. Den gibt es wirklich. Und er ist auch in Listen aufgeführt. Es gibt allerdings ganz viele Templerorganisationen, die für sich beanspruchen, Templer zu sein oder von den Templern abzustammen. Beweisbar ist das gar nicht. Beweisbar ist das gar nicht. Denn ein Rechtsnachfolger des Templerordens hätte natürlich Ansprüche in Milliarden, in Hunderten von Milliarden Höhe. Denn die hatten unglaublichen Besitz. Die wurden enteignet, wurde verschenkt an die Johanniter oder sonst was. Der Besitz ging einfach weg. Aber wenn es einen Rechtsnachfolger der Templer gäbe, die ganzen Komtoreien, dann hätte der Rechtsnachfolger natürlich einen Anspruch und könnte klagen. Es gibt einen Rechtsnachfolger. Und da braucht niemand versuchen, irgendwelche Ansprüche zu erheben. Aber wenn irgendwelche Organisationen sich heute mit einem weißen Mantel bekleiden und ein Pathékreuz auf der Brust haben oder ein Johanniterkreuz, es wird ja entweder das Pathékreuz getragen, das ist das eigentliche Templerkreuz, oder das Johanniterkreuz. Das Johanniterkreuz hat 8 Zungen, man nennt das Zungen, oder Malteserkreuz, das ist das Kreuz mit 8 Zungen. Und dieses Kreuz mit 8 Zungen heißt in der Heraldik Baphomet. Schon spannend.
Was weißt du eigentlich über die Verbindung der Templer zu den Katharern, die auch in Südfrankreich waren? Du sagtest ja, die Templer wollten auch gerade in Südfrankreich einen Ordensstaat gründen.
Ja, die hatten aber eine enge Verbindung zu den Katharern. Und als die Ritter in Seborga geweiht wurden, die wurden ja auch geweiht von einem Katharerpriester.
Das ist natürlich interessant.
Ist schon richtig interessant. Richtig interessant. Die wurden also von einem Katharerpriester geweiht. Das heißt bei den Templern, du wirst zum Ritter geschlagen. Der wird erstmal zum Ritter geschlagen, dann ist er Ritter. Und dann wird er zum Mönchsritter geweiht. Und das ist gewaltig. Und diese Organisationen damals, die waren Mönchsritter. Und deshalb die armen Ritter Jesu Christi vom Salomonischen Tempel, die waren arm, weil die hatten ja keinen Besitz. Alles, was sie besaßen, gehörte dem Orden. Aber dem Orden ging es gut. Und dem einzelnen Ritter ging es auch sehr gut. Es war nicht sein persönliches Eigentum, aber Eigentum des Ordens.
Ich habe mal gehört, es gibt auch die Vermutung oder den Vorwurf, dass das Baphomet eine Art Variante von Mohammed wäre. Also Mohammed, Baphomet. Und da wurde ihnen, glaube ich, auch vorgeworfen, sie wären insgeheim zum Islam konvertiert im Heiligen Land. Ich glaube, das wurde ihnen sogar noch bei den Tempelritterprozessen unter anderem vorgeworfen.
Ja, das wurde denen vorgeworfen, hat aber mit Mohammed nichts zu tun. Oder Baphomet hat auch mit dem Bart nichts zu tun. Wenn der Baphomet als Kopf dargestellt wird, dann hat er natürlich immer einen Bart. Aber das hat mit Baphomet nichts zu tun. Wo dieser Begriff Baphomet ursprünglich herkommt, ist nicht bekannt. Es gibt ganz viele Spekulationen. Aber das, was ich angeführt habe, das Prinzip, das hinter der Natur steht, wenn man das mal beachtet, das Prinzip, das hinter der Natur steht, hat Macht über die Materie. Hat Macht über die Materie. Und Materie ist Schwingung. Und Schwingung kann Illusion sein. Und so kann Materie auch Illusion sein. Da könnten wir in den Bereich der Quantenmechanik, könnten das da quantenphysikalisch auslegen, dann wird das Sinn geben, aber so weit wollen wir gar nicht gehen. Der Baphomet ist was Geistiges. Und das Prinzip, das hinter der Natur steht, ist auch was Geistiges. Und wenn wir dahin kommen wollen, dass der Geist die Materie beherrscht, dann sind wir eigentlich da, wo wir hinwollen. Wir wollen ja dahin, die Macht oder die Ordnung im Geisterreich wiederherzustellen. Das heißt, der Geist herrscht über die Materie und nicht die Materie über den Geist. Noch ist die Menschheit so geprägt, dass die Materie den Geist beherrscht. Die Materie gewinnt immer. Die Materie gewinnt immer. Und korrupt sind sie alle. Und wenn es um Geld geht, wird jeder schwach. Oder fast jeder. Der Geist gewinnt noch nicht, kann aber gewinnen. Der Geist kann aber gewinnen, und wenn der Geist der hinter der Materie steht, diszipliniert und gebändigt ist, dann kann eine Institution entstehen wie die Institution des Templerordens, nämlich die Herrschaft über Europa und Nordafrika. Die haben also innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit Europa und Nordafrika beherrscht. Das ging super schnell und das geht nur über eine Geisteshaltung, über morphogenetische Felder und so weiter, über geistigen Einfluss. Denn die haben ja keine Gewalt angewandt innerhalb Europa, um Komtureien aufzubauen, Einfluss aufzubauen, Banksysteme aufzubauen. Das geht ja alles ohne Gewalt. Das geht ja alles ohne Gewalt. Und dieser Begriff salomonischer Tempel stammt ja von Salomo, der von Gott Weisheit ererbt hatte und konnte diesen Tempel bauen. Und die Freimaurerei sagt, dieser salomonische Tempel ist ein geistiger Tempel. Der muss archäologisch nicht nachweisbar sein, der muss auch gar nicht existiert haben, aber als geistiger Tempel funktioniert er. Und so konnte der Templerorden den salomonischen Tempel 200 Jahre lang erhalten. 200 Jahre. König Salomo in der Bibel konnte das nur 40 Jahre. Der konnte das nur 40 Jahre. Und das ist eben das Großartige der Templer. Und das ist der innere und geistige Bereich der Templerei, in der die Menschen auch heute noch fasziniert. Und in diesem Bereich der Templerei, da kommen natürlich Wissenschaften wie Astrologie und Alchemie und sonst was. Das gehört alles mit dazu. Das ist sehr wichtig, dass man das beachtet. Und da sind die Esoteriker zu Hause. Die werden heute nicht mehr so viel belächelt wie noch vor einigen Jahren. Die werden immer ernster genommen, weil der Mensch sich immer mehr vergeistigt und merkt, da ist mehr als die Materie. Es gibt mehr als die Materie und die Generationen, die heute heranwachsen, die sind nicht mehr so materieorientiert wie frühere Generationen. Und das war eben der geistige Bereich der Templer, die, obwohl sie mit Materie arbeiten konnten, richtig gut arbeiten konnten, sie konnten die Materie beherrschen. Und das ist es, was die Templer konnten, als Geist über die Materie herrschen. Und deshalb waren sie so erfolgreich. Und deshalb hat man heute auch in Bezug auf die Templer sehr viele Reminiszenzen und es wird also viel Templertum dargestellt. Wer heute den weißen Mantel anzieht, wenn man das mal im Internet googelt, wie viele Organisationen es gibt und wie viele weiße Mäntel durch die Gegend ziehen, das ist gewaltig, gewaltig. Zum Jahrestag von Jacques de Molay sind in Paris viele Templerritter zu finden. In Edinburgh paar tausend weiße Mäntel laufen über die Straße zu bestimmten Anlässen. Das ist unglaublich, unglaublich. Nicht durch Zufall, nicht einfach so, weil es Hokuspokus ist oder irgendwelcher Zirkus oder Karneval. Nein, nein. Da sind Organisationen hinter, die geistig wirken. Und da muss man tiefer forschen, tiefer in diese Geisteshaltung hinein. Ich wollte gerade sagen, in die Materie hinein. Aber man muss tiefer in die Geisteshaltung. Warum ist denn das alles passiert? Warum ist das passiert? Warum war es notwendig? Der Soldat Christi tötet unbekümmert, noch sicherer stirbt er, um ein Ziel zu erlangen. Und es ging nicht darum, die Sarazenen zu besiegen und zu schlachten. Es ging nur darum, um Einfluss. Einfluss zu bewirken und vor allen Dingen Einfluss, der vom Tempelberg ausgeht. Denn vom Tempelberg geht geistiger Einfluss aus, der nicht besiegbar ist. Und wenn man heute sieht, dass die Juden in Israel ihren dritten Tempel bauen wollen und können, aber sie werden an Grund und Boden scheitern, weil das auf dem Tempelberg nicht möglich sein wird, weil die Muslimen das ganz sicher nicht erlauben werden. Und in Israel ist man dabei, archäologisch zu beweisen, dass der Salomonische Tempel nie auf Moria gestanden hat, sondern auf Zion. Das glaube ich eher nicht. Das glaube ich eher nicht. Aber auch in diesem Bereich werden wir nie umhinkommen, immer wieder die Zeit der Templer zu beachten, was denn da passiert ist und was die bewirkt haben und was die damals mit dem Felsendom gemacht haben. Der Felsendom ist achteckig und hat einen Durchmesser von etwa 50 Meter. Da ist ja eine Kuppel drauf. Und Templerkirchen sind auch achteckig. Templerkirchen sind auch achteckig. Oder auch rund. Und dieses Achteckige, dieses Oktagonale, hat in der Templerei eine ganz tiefe Bedeutung und radiästhetisch und geistig auch eine wirksame Bedeutung. Also das Oktagon bewirkt unglaublich viel. Unglaublich viel. Es sind also Dinge, die viel bewegen und bewirken. Auch die platonischen Körper zum Beispiel, wenn man da sieht im Pentagon, Dodekaeder, was der alles kann. Was der alles kann. Das wussten die Templer. Die Templer wussten um solche Zusammenhänge. Also diese Zusammenhänge sind nicht in Frankreich entstanden. Diese Zusammenhänge hat man aus dem Heiligen Land geholt, weil die waren viel weiter. Was da in der Medizin, im Handel, in der Wissenschaft schon normal verbreitet war, das war in Europa noch neu, völlig neu. Da wurde also viel, viel Wissen aus dem Heiligen Land exportiert nach Europa, übersetzt und so weiter und Erkenntnisse gewonnen, die dort schon bekannt waren. Und in der Templerregel schlägt sich das auch zum Beispiel wieder, dass Bernhard von Clairvaux verboten hat, den Rittern Schnabelschuhe zu tragen. Das ist ein Paragraph, die dürfen keine Schnabelschuhe tragen. Weil die Sarazenen, die sind da rumgewandert mit Schnabelschuhen und die fanden die Ritter so toll und wollten die in Europa auch einführen. Nur in Europa fand man das albern und das wurde dann einfach verboten. Und es sind also die Einflüsse oder sagen wir mal das Überkommene der Templer, das ist immer noch spürbar in unserem Verhalten, in unserem Denken und Fühlen. Und vor allen Dingen möchte ich mal sagen, das Templererbe als solches, das geistige Erbe, wird in der Freimaurerei verwaltet und angewendet. Und die Freimaurerei hat also Templerrituale, die sehr, sehr tief gehen und Aufschlüsse geben über Zusammenhänge, die ich so ganz sicher nicht erzählen werde.
Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort langsam. Aber manche Sachen erzählst du ja. Ich freue mich ja immer, dass du hier bist und stundenlang erzählst. Und du hast aber auch zum Thema Locum und dem Kloster dort eigentlich ganz viel in einem Buch erzählt, was noch nicht veröffentlicht ist.
Ja, ich habe mal in Locum ein Buch angefangen. Das ist ein ganz winziges Buch mit knapp 100 Seiten. Das habe ich geschrieben über die Architektur des Klosters und Zusammenhänge, wie das gewachsen ist. Und der damalige Abt hat das gelesen und hat gesagt, das werden Sie nicht veröffentlichen.
Aber vielleicht wird es ja doch noch veröffentlicht.
Ja, der Abt ist ja jetzt abgelöst. Aber viele Dinge, die ich da drin geschrieben habe, die werde ich nicht veröffentlichen. Oder nicht so direkt, wie sie damals geschrieben waren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich schon dieses angefangene Buch irgendwie zu Ende schreiben werde und da etwas formuliere, was in kirchlichen Kreisen bestimmt nicht gut ankommt.
Also liebe Leute, schreibt mal eure Meinung und Kommentare. Wünscht ihr euch das Wolfgang Stark Buch? Ich bin mir ja sicher, ihr tut das. Ich tue es nämlich auch. Und ja, was ist noch zu sagen zum Schluss? Vielen Dank, Wolfgang, dass du uns auf diese Reise mitgenommen hast in die Welt der Tempelritter, in die Welt des Mittelalters. Wir haben ja auch geografisch viele Regionen von Schottland über Frankreich bis ins Heilige Land heute besprochen. Super, super interessant. Und ja, Leute, schreibt viele Kommentare. Ich denke mal, für euch war es auch echt spannend. Und ich bin schon ganz gespannt irgendwann aufs nächste Mal, worüber wir dann irgendwann reden.
Ja, vielleicht fällt mir ja noch was ein. Ich bin ja so einfältig. Ne?
Na, ich glaube, dir fällt noch was ein. In dem Sinne, ja. Liebe Freunde, tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.